Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Ja, heute ist Sonntag und ich möchte mich hier bei euch wieder mit einem Thema zu Wort melden, das im Moment offenbar das größte Problem der Menschheit zu sein scheint. Und es ist das Problem, das uns vor allem jetzt in diese Situation geführt hat. In welcher Situation sind wir? Wir haben weltweit eine Art Bedrängnis, die immer näher rückt. Und das sind Maßnahmen, das sind Erlässe, das sind neue Gesetze, die den Menschen in allen Ländern mehr und mehr zeigen, hier muss durchgegriffen werden. Hier kann keine Gnade mehr walten, sondern sogenanntes Recht muss durchgesetzt werden. Wenn wir eine Pandemie haben, dann müssen die Leute isoliert werden, egal ob die kleinen Kinder weinen, wenn sie von den Müttern wegkommen und von den Vätern und den Geschwistern oder alte Menschen sterben einsam, weil ja, man wegen der Maßnahmen überhaupt nicht fragt, ob es dem Menschen nicht besser gehen würde, auch gesundheitlich, weil die Seele mitschwingen würde, wenn man diesen Menschen mit den Lieben zusammenlässt und im Kreise der Familie auch hinübergehen lässt. Viele Menschen haben sich ja schon vor der Mikrobe selber so eingestellt, dass Trennungen stattgefunden haben. Also mehr und mehr wurden ältere und alte Menschen abgeschoben, während man ja früher und heute noch in anderen Kulturen durchaus auch sich um die alten Menschen gekümmert hat. In unserer sogenannten westlichen Wertegemeinschaft, Fragezeichen, ist das schon länger anders. Denn man hat ja zu viel zu tun. Man muss ja mehr oder weniger rund um die Uhr arbeiten gehen, damit man den Wohlstand erhalten kann, damit man sein Leben bestreiten kann. Und mehr geriet die Frage nach dem Inneren, nach der Liebe, nach der Nächstenliebe aus dem Blickfeld. Aber wenn man sich das genau ansieht, welche älteren und alten Menschen werden denn gewöhnlicherweise, natürlich bestätigen Ausnahmen die Regeln, in die Heime gesteckt? Sind es nicht viele von denjenigen, die auch ihre kleinen Kinder selber, als die noch ganz jung waren, weggegeben haben in fremde Hände? Vielleicht auch aus politischen Gründen weggeben mussten, auf jeden Fall diese Kinder nicht nah erleben konnten, als Säuglinge, als kleine Kinder. So bis zum dritten, vierten Lebensjahr ist das ja bekanntermaßen die wichtigste Zeit, die Beziehungszeit, die Bindungszeit. Ja, und wenn man da keine Bindung erleben durfte, dann fällt es leider auch für den Rest des Lebens schwer, Bindungen erhalten, behalten zu können, beibehalten zu können, weil man die Bindung gar nicht gelernt hat. Ja, und dann ist man natürlich, wenn man in seinem Getriebe ist und seinen Beruf erlernt hat, nachdem man viele Tage und Nächte als kleines Kind geweint hat und die Trostlosigkeit erleben musste. Papa und Mama sind weit weg. Ich bin hier bei fremden Leuten, unter fremden Kindern. Ist man in das Getriebe gekommen, hat sein Leben aufgebaut, hat die Seelenschmerzen verdeckt, hat auch auf viele innere Impulse nicht hören können, weil man nicht hören wollte, weil der Schmerz vielleicht auch zu groß gewesen wäre. Und hat sich mehr und mehr von dem System Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Liebe verabschiedet. Das sind Prozesse, die folgen unwillkürlich bei solchen Lebensstarts, wenn man getrennt wird. Und abgeschnitten wird auch die Verbindung zum lieben Gott, die Verbindung zum Geist. Also der Geist besteht zwar, aber die Verbindung unseres Inneren und unseres auch Äußeren zum Geist, zur Seele, zum Herz, zur Intuition, diese Verbindung ist brüchig bis zuweilen fast gar nicht mehr vorhanden. Was kann aus einer solchen Entwicklung nur erwachsen und sich eben herausstellen, Schritt für Schritt? Das ist die Abwendung vom Inneren, die Abwendung im gesamten Leben von dem, was die wichtigsten Impulse sind und auch sein sollten für jede unserer Entscheidungen. Stattdessen hat man umgesattelt auf reine Verstandeslogik. Ja, okay, mir ging es nicht gut, mir geht es in einsamen Momenten auch oft nicht gut. Manchmal schlafe ich nicht, weil irgendwie ein Loch, eine gähnende Leere in meinem Inneren ist, was ich nicht füllen kann, wogegen ich kein Rezept habe, was weh tut, was mir ein mulmiges Gefühl bereitet. Was hilft dagegen? Betriebsamkeit, Karriere, Verreisen, Laufen, Weglaufen, vieles, was ablenken kann, irgendwelche verrückten Sportarten. Hey, bei Bungee-Jumping, da spüre ich mich. Wenn ich mit einem Fallschirm abspringe, uiuiui, da spüre ich mich. Wenn ich einen Marathon laufe und an alle Grenzen komme, ja, da spüre ich mich. Und da bin ich so abgelenkt auch von allem anderen, dass ich nicht mein Herz hören muss, dass ich nicht meine innere Leere spüre, sondern ich bin aktiv, ich tue was. Jawohl, und ich habe meine Blicke gerichtet auf mein Fortkommen, auf meine Karriere, auf all das, was erstrebsam ist. Ich möchte jetzt hier übrigens keinesfalls jemanden, der gerne joggt oder läuft oder Fallschirm springt, diskreditieren, sondern jeder muss das für sich selber natürlich wissen und entscheiden und alles ist immer respektiert und toleriert. Aber ich möchte vielleicht ein paar kleine Impulse setzen. Und diese Impulse, die sind mir heute besonders vor die Augen gekommen und in den Geist, als ich ein Kapitel gelesen habe in der Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit. Im ersten Band, dieses Kapitel heißt »Es war einmal«. Und da wird gezeigt, dass der Mensch in den letzten tausenden Jahren diese Entwicklung mehr und mehr zugelassen hat. Am Anfang langsamer, zögerlicher, fast unbemerkt, nämlich diese Trennung von dem Inneren, von der Empfindung damit auch, und sich mehr und mehr verlagert hat in Richtung goldenes Kalb. Das ist ja bei Moses gut beschrieben, dass während Moses also auf den Berg ging, um die 10 Gebote in die Tafeln zu ritzen, zu schreiben, dass währenddessen symbolisch die Menschen, die unten gewartet hatten, die er nun gerade aus der Bedrängnis aus Ägypten herausgeführt hatte, um das goldene Kalb herumtanzten, also schon mit materialistischen Zielen beschäftigt waren, obwohl sie eigentlich auf den Knien hätten liegen müssen und Gott danken, dass sie aus dieser Bedrängnis, aus dieser Trübsal, aus dieser schweren Situation errettet worden waren. In der Gralsbotschaft heißt es hier, dass der Verstand und der Geist, also die beiden Komponenten im Menschen sind, die gleichermaßen Berechtigung haben, dass aber das Innere, der Geist, immer über dem Verstand stehen sollte. Also das günstigste Verhältnis sieht so aus, dass wir mit unserem Geist, mit unserem Inneren die Entscheidungen im Leben treffen sollen und der Verstand sie dann erarbeitet und ganz praktisch, irdisch hier umsetzt. Aber immer unter der Führung des Geistes, immer unter der Führung des Gewissens, unter dem Erhören der inneren Stimme, immer unter dem Erspüren der Intuition. Und das ist es, was uns heute fehlt. Und das ist es auch, was Abdroschin hier als den eigentlichen Sündenfall bezeichnet. Das ist der Sündenfall. Der Baum der Erkenntnis, wenn wir an die Bibel denken, an Adam und Eva, und wo es heißt, ihr sollt nicht von dem Baum der Erkenntnis essen. Dieser Baum der Erkenntnis, normalerweise kann man ja sagen, also gegen Erkenntnis ist nichts zu sagen. Aber in diesem Fall könnte ja eventuell auch der Verstand gemeint gewesen sein, wenn wir davon zu viel essen, dass damit automatisch ein Missverhältnis sich entwickelt. Weil auch das wissen wir ja aus vielen Studien, dass der Mensch ein sehr schnell beeinflussbares Wesen ist, genauso wie alle Tiere und Fische und Vögel, die sich neuen Gegebenheiten und Lebensumständen anpassen. Und wenn sie sich anpassen, dass damit übrigens sogar das Äußere, die Werkzeuge sich verändern. Also es gibt ja diese vielen Beispiele von den Fischen, die früher in Tiefen gelebt haben und deswegen eine andere Flossengröße hatten, als man es weiter oben in den Gewässern benötigt hätte. Und als sich ihre Lebensumstände verändert haben, als sie also nach oben gekommen sind, mehr und mehr und damit auch in andere Umgebungen und dementsprechend auch andere Fähigkeiten verlangt wurden, um dort weiter zu überleben, haben sich eben die Flossengrößen auch verändert. Und so ist das beim Menschen auch. Und wenn wir unsere Werkzeuge einseitig benutzen, ja, dann verkümmern diese Werkzeuge auch. Und ich hatte neulich von Christopher Vasey ein sehr beeindruckendes Foto bekommen. Ich muss ihn mal fragen, ob ich das einstellen darf. Das habe ich jetzt versäumt, aber ich stelle es nicht ein, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Und zwar habe ich gesagt, hier ist ja immer die Rede davon, dass wir das Vorderhirn, wo der Verstand sitzt, das Vorderhirn, dass wir das zu groß gezogen haben und dass das Kleinhirn, das Hinterhirn, zu klein geworden ist. Genau aus diesen Gründen, weil wir es zu selten eingesetzt haben, es zu wenig ernst genommen haben. Und ursprünglich sollen diese beiden Gehirnhälften gleich groß gewesen sein. Und irgendjemand fragte mich, ist das die sogenannte Zirbeldrüse? Das hatte ich nämlich Vasseis gefragt und die Antwort war nein. Die Zirbeldrüse gehört sogar zum Vorderhirn und ist auch eine Hormondrüse und hat mit dem Kleinhirn oder mit dem Hinterhirn, mit dem Empfindungsgehirn nichts zu tun. Und sie haben ein Foto gezeigt, wo wir tatsächlich sehen können, wie dieses Vorderhirn riesengroß ist und ganz, es ist ein Querschnitt sozusagen, nicht von oben betrachtet, sondern quer einmal durch. Und dann sieht man ganz hinten sozusagen da, wo man den Atlas vermutet, also den obersten Wirbel am Kopf, da saß so ein kleiner Knoten, ein kleines Stück Gehirn, welches, tja, vielleicht 8-mal kleiner war als das Großhirn. Und wenn man sich vorstellt, also Vasey hat auch dazu Bücher geschrieben, auch darüber werden wir hier noch veröffentlichen, hochinteressant. Und Abdruschin beschreibt uns das hier, was dadurch mit dem Menschen passiert ist und jetzt geschehen muss in dieser Phase der Transformation, die natürlich einige bestimmte sogenannte elitäre Gruppen als ihre Transformation bezeichnen. Aber man kann auch sagen, das Dunkel muss in den letzten Tagen dem Licht dienen und das scheint der Vorgang zu sein, der jetzt passiert. Also es gibt eine Transformation, man kann sie das jüngste Gericht nennen und es musste dazu kommen, weil wir Menschen abgekommen sind von unserer ursprünglichen Bestimmung. Und wenn wir heute sehen, diese künstliche Intelligenz, die sagt ja eigentlich schon alles. Dieses digitale Leben, es wird ja alles umgestellt auf digitale Identität. Das hat ja nichts mehr mit unserem Innenleben zu tun, mit unserem Herz, mit Liebe. Und wenn wir dann hören, ja, solche Leute wieder im WEF, die dann sagen, der Mensch hat keine Seele, der Mensch hat keinen freien Willen, aber diese Lenker, die seien göttlich, dann ahnt man, wo wir bereits stehen. Also vor allem müsste ja eigentlich ein Aufschrei der Menschen jetzt stattfinden, die sagen, das lassen wir mit uns nicht machen. Aber viele merken es gar nicht mehr. Die können auch ein Video dazu sehen oder die können eine Meldung dazu lesen oder eine Aussage dieser Philanthropen hören, die die Sonne verdunkeln möchten oder künstliche Sterne am Himmel aufhängen wollen oder eben alle Menschen mit genmanipulierendem Zeug impfen lassen und viele fragen gar nicht mehr. Viele sind gar nicht entsetzt darüber, weil sie das vielleicht schon gar nicht mehr erkennen können. Ja, und hier heißt es bei Abdruschin, der Mensch wendete damit seine Aufgabe entgegen der schöpferischen, also ganz natürlichen Bestimmung direkt um, stellte sie sozusagen auf den Kopf, indem er dem an zweiter und nur irdischer Stelle kommenden Verstande den obersten Platz einräumte, der dem lebendigen Geiste gehört. Dadurch ist es wiederum ganz natürlich, dass er nunmehr gezwungen ist, von unten nach oben mühsam zu suchen, wobei der darüber gestellte Verstand mit seinem begrenzten Begriffsvermögen jeden weiteren Ausblick verhindert, anstatt durch den Geist von oben herabschauen zu können. Will er erwachen, so ist er gezwungen, vorher erst die Lichter umzustellen. Was jetzt oben ist, den Verstand, an seinen ihm von Natur aus gegebenen Platz zu setzen und den Geist wieder an oberste Stelle zu bringen. Diese notwendige Umstellung ist für den heutigen Menschen nicht mehr so leicht. Und ein Stückchen weiter heißt es, der Teil des Gehirnes, der die Brücke zum Geist bilden soll, oder besser die Brücke vom Geist zu allem Irdischen, ist also damit lahmgelegt, eine Verbindung abgebrochen oder doch sehr stark gelockert, wodurch der Mensch für sich jede Betätigung des Geistes unterband und damit auch die Möglichkeit, seinen Verstand beseelt zu machen, durchgeistet und belebt. Und er führt weiter aus, die beiden Teile des Gehirnes hätten ganz gleichmäßig großgezogen werden müssen zu gemeinsamer, harmonischer Tätigkeit, wie alles in dem Körper. Führend der Geist, ausführend hier auf Erden der Verstand. Dass dadurch auch alle Betätigungen des Körpers und sogar dieser selbst nie so sein kann, wie er sein soll, ist selbstverständlich. Dieses Geschehen zieht sich doch naturgemäß durch alles. Ja, und ihr Lieben, die Konsequenzen, die wir jetzt hier erleben und erleiden müssen, hängen ursächlich mit diesem Problem zusammen. Abdoschin schreibt eine Seite weiter. Es herrscht also bisher auf dieser Erde das unnatürliche Gehirn, dessen Wirken zuletzt selbstverständlich auch den unaufhaltsamen Zusammenbruch in allem bringen muss, da alles das, was es auch bringen will, durch die Verkümmerung naturgemäß Disharmonie und Ungesundheit in sich birgt, schon bei Beginn. Daran ist nun nichts mehr zu ändern, sondern man muss ruhig das natürlich sich entwickelnde Zusammenbrechen kommen lassen. Dann aber ist der Tag der Auferstehung für den Geist und auch ein neues Leben. Der seit Jahrtausenden das Wort führende Sklave des Verstandes ist damit abgetan, für immer. Nie wieder wird er sich erheben können, weil der Beweis und eigenes Erleben ihn zwingen werden, sich dem als Kranker und geistig Verarmter endlich freiwillig zu beugen, was er nicht verstehen konnte. Gelegenheit zum Auftreten wider den Geist wird ihm nie mehr geboten sein, weder mit Spott noch mit dem Schein des Rechtes durch Gewalt, wie es ja auch dem Gottessohne gegenüber angewendet wurde, der dagegen kämpfen musste. Damals wäre es noch Zeit gewesen, vieles Unglück abzuwenden, jetzt aber nicht mehr. Denn inzwischen lässt sich die gelockerte Verbindung zwischen beiden Teilen des Gehirnes nicht mehr überbrücken. Ja, und vielleicht ist es noch wichtig, ganz zum Schluss, was er als Aussicht stellt für die kommende Zeit. Hier heißt es, viele Verstandesmenschen wird es geben, welche wieder spötteln wollen über die Ausführungen in diesem Vortrage. Ohne aber dabei, wie schon immer, außer leeren Schlagworten nur einen wirklich sachlichen Gegenbeweis führen zu können. Doch jeder ernsthaft Suchende und Denkende wird derartig blindes Eifern nur als erneuten Beweis dafür nehmen müssen, was ich hierin klarlegte. Die Leute können einfach nicht, auch wenn sie sich bemühen. Ja, und wir sehen also, auf diesen Punkt steuern wir jetzt zu. Wir sind mitten in diesem Vorgang, weswegen ich nur immer wieder ermuntern kann, dass wir die Verbindung zum Schöpfer, zum Himmel aufbauen sollten, solange die Zeit noch da ist. Denn ihr seht, wie schnell die Entwicklungen jetzt gehen. Diese Bücher wurden vor fast 100 Jahren geschrieben. Und das sogenannte Endzeitgeschehen, Scholz hat es die Zeitenwende genannt. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, was das wirklich alles bedeutet und mit was dies alles verbunden ist. Aber diese Zeit, die geht zu Ende. Es ist nicht so, dass wir am Anfang stehen, sondern die Geschehnisse zeigen uns ganz klar, es läuft schon lange. Es ist vor, eben wie gesagt, fast 100 Jahren dargestellt worden. Und die Zeichen der Zeit, nämlich, dass die ganze Welt jetzt in der Bedrängnis ist, unter Druck, zeigt auch, dass der Antichrist, der ja auch hier in diesem Abendgebet immer wieder behandelt wird, noch einmal sein Haupt erhebt. Also er kommt nicht etwa, sondern er ist längst da. Und das ist das Verstandes hochgezüchtete Gehirn, das innere Werte, Nächstenliebe, Verantwortung für andere, Verständnis, Respekt vor der Würde der anderen, die Liebe nicht mehr kennt. Im Lichte der Wahrheit, die drei Bände führen uns in die Schöpfungsgesetze und wir dürfen hier enorm viel lernen auf jeder einzelnen Seite. Und Es gibt keinen Wettbewerb. Diese Bücher, die chronologisch gelesen werden sollten, weil sie aufbauendes Wissen enthalten, die sollten in Ruhe gelesen werden, am besten früh morgens, wie wir es machen. Wir lesen früh morgens, weil wir da noch fit sind und der Geist frei schwingt noch und aufnehmen kann. Aber manchmal sind es nur 2 oder 3 Absätze, die wir lesen, die uns so viel Herausforderung geben, darüber nachzudenken und in unser Leben zu versuchen, das Ganze zu integrieren, damit wir selber ein ernstzunehmender und vor allem ansehnlicher Bestandteil dieser Gesetze werden. Danke.